ARD.
Dieses Phänomen, dass du eine WhatsApp-Klassengruppe hast und einer denkt, oh, das ist was Erwachsenes, was verboten ist. Die Person macht es in der Regel auch nicht, um den Rest der Klasse zu traumatisieren oder so. Aber die schicken dann einfach mal ein Porno in die WhatsApp-Klassengruppe. Und da reden wir über 5., 6., 7. Klasse. Und dann hast du aber natürlich in jeder Klasse 15, 20 Kinder, die das überhaupt nicht wollen.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Bevor es heute losgeht, eine kleine Bitte. Die Schule brennt ist für den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste Information nominiert. Bis zum 20.05. könnt ihr noch abstimmen. Den Link zum Voting findet ihr über die Shownotes. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dafür abstimmen würdet. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Kinder, die nicht vom Handy wegzubekommen sind, schädliche Inhalte, Suchtverhalten in Bezug auf Social Media oder Spiele. Die Themen in Bezug auf Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen sind vielfältig. Heute wird es darum um das große Thema Medienpädagogik bzw. Medienkompetenz gehen. Ein Experte dafür ist Clemens Beisel, der mit seinem Angebot Clemens hilft, sowohl Webinare für Kinder, Eltern und Lehrkräfte anbietet, als auch in Schulen arbeitet. Ich freue mich, mit dir heute sprechen zu können.
Schön, dass ich da sein darf, Bob. Ich freue mich.
Lieber Clemens, die technischen Entwicklungen finden so schnell und fundamental statt, dass man selbst als jemand, der sich täglich damit befasst, gar nicht hinterherkommt. Haben wir den Wettkampf gegen die Wirkmacht der großen Tech-Companies schon verloren?
Also ich würde dir gern gleich mal widersprechen. Ich finde, die Entwicklungen sind gar nicht so rasant. Also wenn ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite, vielleicht noch als Ergänzung oder eine kleine Änderung in dem, was du jetzt gerade als Teaser gesagt hast. Meistens bin ich ja tatsächlich in Präsenz an Schulen und arbeite da mit Schülerinnen und Schülern. Und ich finde diese Mechanismen, die Faszination von sozialen Medien und auch von Online-Games und was weiß ich was ausmachen, die sind eigentlich immer gleich. Das heißt, vor ein paar Jahren kam auf einmal TikTok auf die Fläche und alle haben gedacht, oh mein Gott, was ist das? Aber wenn du Instagram kennst, dann verstehst du auch TikTok sehr schnell und die Mechanismen sind alle ähnlich. TikTok macht es jetzt vielleicht ein bisschen besser, was den Algorithmus angeht, also besser in Anführungszeichen. Deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass das sowas ist, wo täglich was Neues um die Ecke kommt. Man muss sich mal reinfuchsen in diese Themen, aber dann kann man eigentlich auch ganz gut Schritt halten. Und zu dem zweiten Punkt, den du gesagt hast, ob wir den Kampf gegen die Tech-Unternehmen in dem Bereich verloren haben. Ich finde, wir stehen zu oft wehrlos daneben und machen nichts. Ich finde nicht, dass wir den Kampf überhaupt aufgenommen haben.
Das musst du erklären.
Ja. Jetzt gibt es langsam erste Bestrebungen, wo es um das Thema Jugendschutz in sozialen Medien geht. Ja, wo das auf einmal auch durch ein Buch von Silke Müller, Wir verlieren unsere Kinder, jetzt auf einmal wird mehr drauf geschaut. Aber im Endeffekt würde ich sagen, wir haben noch immer keinen Jugendschutz in sozialen Medien. Viele Eltern wissen überhaupt nicht, was ihre Kinder da anschauen. Und die sozialen Netzwerke, die zeigen dir das an, mit dem sie dich im Netz halten können. Ja, das heißt, wenn du ein Kind bist und du stehst auf Fußball, dann werden dir in deiner Bubble wahrscheinlich nur noch Fußballvideos angezeigt. Wenn du aber ein Kind bist und du neigst zu Rechtsextremismus oder du schaust dir sehr gerne nackte Haut an, dann wird dir halt nur das angezeigt. Und da würde ich sagen, da ist der Jugendschutz einfach nicht da, nach wie vor nicht, auch wenn die Unternehmen sagen, wir haben da Mechanismen und Elternaufsicht und was weiß ich was. Aber da finde ich, passiert zu wenig und da werden die Unternehmen auch meiner Meinung nach nicht gut in ihre Schranken gewiesen.
Aber genau da hat ja meine Frage hergerührt, denn ich verstehe dich und deine Arbeit so, dass du zunächst einmal auch in Präsenz, wie und warum, da sprechen wir drüber, Hilfe zur Selbsthilfe leistest. Also im übertragenen Sinne könnte man sagen, du bringst denjenigen Karate bei, von denen man weiß, dass sie dauerhaft durch den dunklen Park gehen müssen und ja, du sprichst jetzt gerade davon, wie man, um in diesem Bild zu bleiben, in diesem Park auch die Lichter anmacht. Also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, natürlich muss Medienbildung stattfinden, aber sie kann eigentlich die Verantwortung der großen Tech-Companies nicht ersetzen.
Wir brauchen beides. Ja, wir brauchen eine soziale Verantwortung, von den Tech-Unternehmen und wir brauchen aber auch Licht im Park. wir brauchen Kinder, die Karate können. Ja. Also die sich auch zur Wehr setzen können, wenn da was ist. Aber ich finde, die Möglichkeiten, sich zur Wehr setzen zu können, sind ja oft auch sehr begrenzt. Also, und wenn wir über meine Workshops sprechen, dann ist es oft auch so, dass ich erstmal versuche, auch den Lehrkräften zu zeigen, was eigentlich alles los ist, also mit was Kinder dort überhaupt konfrontiert sind.
Ja, und das hat mich wiederum jetzt erstaunt, dass du das gesagt hast. Ich habe verstanden, dass du sagtest, naja, wenn man weiß, wie Instagram Reels, diese kurzen Videos von wenigen Sekunden bis zu anderthalb Minuten funktionieren, weiß man das bei TikTok auch. Aber ich finde schon, dass TikTok in ganz besonderem Maße die Logik des Algorithmus verändert hat. Du hast ja gerade etwas gesagt, dass dir auf Facebook nicht hätte passieren können. Also auf Facebook hätte es dir passieren können, dass du, wenn du in besonderer Weise mit jemandem interagiert hast, diese Inhalte der Person immer wieder zugeführt bekommen hättest. Mhm. Und das kann auch schon ein Problem sein. Aber auf TikTok ist es ja tatsächlich so, dass du im Grunde genommen ab den ersten 30 Sekunden wird quasi ein algorithmisch hergestellter Avatar von dir erstellt und dann wird dir zugeführt, was du anscheinend benötigst. Und das ist doch schon noch eine Erweiterung dieses Gedanken, oder?
Ja, also es ist skrupelloser. Aber wenn ich verstanden habe, wie es auf Instagram funktioniert, dann schaffe ich den Transfer leicht zu TikTok. Mhm. Aber was TikTok macht, ist, sie sind skrupelloser, auch in dem, was sie anzeigen oder in dem, was sie dir dann anzeigen. Ich habe so bei TikTok habe ich das Gefühl, wenn TikTok merkt, dass du, das ist ein sehr ekelhaftes Beispiel, aber es ist aus der Realität meiner Arbeit. Ich hatte eine Klasse, die haben sich die ganze Zeit Videos auf TikTok zugeschickt, wie sich Menschen Pickel ausdrücken. Mhm. Wenn du erstmal in dieser...
Schon, habe ich auch schon gesehen,
ja. Genau. Und dann kriegst du halt nur noch diese Videos angezeigt. Ja, dann bist du da drin und das ist was, da möchtest du ja kaum öffentlich drüber sprechen. Ja, weil das so ein Thema ist, das, ja, aber TikTok schießt dich dann einfach mit diesen Videos zu und das meine ich das Skrupellose. Da hättest du im Algorithmus von Instagram, hättest du auch mal wieder was anderes drin. Ja. Ja, aber bei TikTok bist du dann halt in dieser Bubble drin und die nutzen das schamlos aus, wenn die merken, dass du da dann dran bleibst.
Gibt es innerhalb dieses gesamten Spektrums etwas, wo du in deiner praktischen Arbeit und im Kontakt, in dem du ja jetzt bist, deine Einstellungen verändert hast?
Ja, also man muss vielleicht zu meiner Vorgeschichte sagen, ich komme aus der mobilen Jugendarbeit. Ich war 8 Jahre Streetworker, bevor ich mich selbstständig gemacht habe mit dem Thema gesunde Mediennutzung für Schülerinnen und Schüler. Das ist ein lebensweltorientierter, akzeptierender Ansatz, also die Kinder so nehmen, wie sie sind und erstmal nichts verurteilen. Und je länger, und ich mache den Job jetzt seit 8 Jahren, je länger ich den Job mache, desto mehr tendiere ich auch dazu zu sagen, dass Handys auf gar keinen Fall in die Grundschulen gehören. Und dass Handys, wenn Kinder in der 5., 6., 7. Klasse Handys haben, dass die Eltern sich wirklich richtig gut drum kümmern müssen. Das heißt nicht alles verbieten, aber wirklich dieses Begleiten, 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 Unterstützen, Dasein für die Kinder. Und schon auch mit dem Tick so, je später, desto besser.
Und das hast du vorher anders gesehen?
Da war ich toleranter am Anfang. Da war ich auf jeden Fall toleranter und habe viele Dinge auch nicht verstanden, wenn es hieß, boah, Handys gehören nicht in die Hände von Jugendlichen oder so. Ja, da gibt es ja schon auch Menschen, die das noch viel deutlicher sagen. Das konnte ich am Anfang so nicht nachvollziehen und mittlerweile sehe ich den Punkt schon auch. Das heißt aber, das würde ich aber schon auch streng trennen von digitalem Lernen oder
digitaler
Bildung.
Ah, das wäre nämlich meine Rückfrage gewesen.
Aha. Nee, das hat, also das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Oder das sind zwei verschiedene Stränge. Aber dieses eigene Smartphone, da bin ich mittlerweile schon so, das könnte ruhig ein bisschen später sein bei vielen Kindern. Vor allem, wenn man eben sieht, dass es einen beträchtlichen Teil der Eltern gibt, die wenig mit ihren Kindern dazu machen.
Ja, und vor allen Dingen kann man das ja nicht überprüfen. Vielleicht nochmal, wie ist es dazu gekommen? Weil du hast gerade selber gesagt, manchmal ist es auch schwierig, über bestimmte Themen zu reden. Anderes Beispiel ist, dass es, ich weiß nicht, können wir gerne auch über deine Erfahrungen reden, ja immer wieder dazu kommt, dass Kinder und Jugendliche Dinge sehen, von denen sie danach sagen, wenn man mit ihnen darüber spricht, ich wünschte, ich hätte es nicht gesehen. Denn das brennt sich wirklich ein, ja. Gerade wenn es zum Beispiel um Krieg geht, um Mord und so weiter. Wie ist es in dem konkreten Fall dazu gekommen und wie ist dann dein Umgang damit?
Immer wenn ich meine Workshops mache, dann sind es wirklich Workshops. Das heißt, ich stehe nicht vorne und mache das frontal, sondern ich arbeite mit den Kindern und ihren Handys. Ich habe zum Beispiel am Anfang habe ich so eine Umfrage und dann frage ich, was sind eure Lieblings-Apps? Und dann zeichne ich so ein Handy-Apokalypsen-Szenario und stellt euch vor, heute Nacht um 12 gehen alle Handys kaputt. Und wenn dann alle Handys kaputt sind, dann haben wir zum Glück eine Bundesregierung, die sich sehr gut mit Pandemien auskennt und die reagieren sehr, sehr schnell und sie noch nachts um 12 rollen die ersten Laster in die Stadt und verteilen Nothandys. Und auf diesen Nothandys kannst du aber nur noch deine absoluten zwei Lieblings-Apps installieren, weil die Handys halt nicht so gut sind. Ja. Aber immerhin gibt's Nothandys. Welche Apps wären das? Ja, und dann fangen die halt an dieser Umfrage teilzunehmen. Und dann sind die Ergebnisse eben meistens TikTok, Instagram, Snapchat, was sie halt gerne dann trotzdem noch drauf hätten.
Das wäre aber ganz kurz, das wäre nämlich interessant. Snapchat ist, finde ich, eine Generationenfrage. Ich habe Snapchat nicht drauf, ich habe es auch nicht verstanden, aber das ist immer noch krass aktuell, oder?
Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich finde, Snapchat hat es mittlerweile auch geschafft, dass Fünftklässlerinnen und Fünftklässler das schon nutzen. Das war vor 4, 5 Jahren noch so kein Thema. Mittlerweile erlebe ich viele Klassen, die auch ihre Klassenchats auf Snapchat haben. Ist aber regional auch unterschiedlich. Also manchmal bin ich in Gegenden, da ist Snapchat gar kein Thema bei den Jüngeren. Aber ich würde sagen, ab Klasse 7, 8 ist es bei 50-70% der Jugendlichen dann
okay,
auf
krass, okay, und dann das Nothandy. Okay.
Genau, ja. Und dann das Nothandy. Ja. Und dann frage ich so, habt ihr manchmal das Gefühl, aus TikTok nicht mehr rauszukommen, wenn eben TikTok da oft genannt wurde? Und dann frage ich, bei wem ist es so? Und dann melden sich immer welche. Ja, weil sie sagen, ja, das ist schon so, du bist in dem TikTok, du bist da drin und auf einmal wird es draußen dunkel und du hast gar nicht gemerkt, dass du 2, 3 Stunden da drin warst. Ja. Und dann picke ich mir so eine Person und sage, darf ich dir mal was zeigen bei TikTok? Dann sind die meistens sehr offen und sagen, ja klar. Und dann zeige ich denen in den Einstellungen von TikTok, wo sie die Bildschirmzeit der letzten 3 Wochen nur von TikTok nachschauen kann. Das kannst du, wenn du bei TikTok auf dein eigenes Profil gehst, oben rechts auf die 3 Balken, Einstellungen, Bildschirmzeit. Und da kannst du dann 3 Wochen auswählen. Und dann, dieses Schuljahr war der höchste Wert, den ich da entdeckt habe bei einer Schülerin. Ich sage die Zahlen dann auch nie laut. 65 Stunden in einer Woche. Also ein junger Mensch, der es geschafft hat, in einer Woche 65 Stunden nur auf TikTok zu sein. Ist garantiert auch das eine oder andere Mal dabei eingeschlafen. Aber so Werte zwischen 20 und 40 Stunden nur in TikTok sehe ich da häufig. Und dann gibt's in dieser App auch die Möglichkeit, sich da selbst ein Limit zu setzen, auf der gleichen Seite. Und dann steht da auch dabei, setz dir selber einen Zahlencode, um dich an dem Limit, also um in dem Limit zu bleiben. Und das mache ich mit der Schülerin oder dem Schüler, die dann bei mir sind. Und ich gebe denen ein Limit von 40 Minuten, während sie mich dabei beobachten. Und dann sage ich, Glückwunsch, ab heute kannst du nur 40 Minuten bei TikTok sein. Und dann gucken die mich an. Und dann meine ich so, es sei denn, du hast den Code, den ich gerade eingetippt habe. Und ich habe keinen Code eingetippt. Bei TikTok gibt es keinen Code mehr. Die werben damit, dass man sich da selbst einen Code einstellen kann. Und dann gibt es aber keinen Code. Wenn du dann die 40 Minuten aufgebraucht hast an dem Tag, dann steht da nur dran, gib 1, 2, 3, 4 ein, um zu TikTok zurückzukehren. Und durch diese Übungen, ja, wo die auch sehen, dass ich echt eine Ahnung von den Apps habe, um den Bogen jetzt wieder zu spannen, sind die auch sehr offen und berichten dann auch, was bei ihnen so Themen sind. Mhm. Ja, oder ich habe eine andere Übung, wo ich mit ihnen ausrechne, wie viel WhatsApp-Nachrichten sie im Schnitt pro Tag bekommen. Das kann man in der App machen.
Da habe ich auch schon was gesehen. Also irre, irre. Wir sprechen da über 40, 50, 60.000 innerhalb einer längeren Zeitspanne. Ich weiß noch, die haben das damals, glaube ich, angeguckt, also seit Beginn hatten wir dann 40, 50, 60.000, aber trotzdem ist es abgefahren.
Hatte ich jetzt erst vor den Osterferien eine Sechsklässlerin, die es geschafft hat innerhalb von, wir haben diese Übung gemacht und dann mache ich einen Zahlenstrahl und sage, vorne an der Tafel ist 0 und ganz hinten ist die Person, die halt am meisten WhatsApp-Nachrichten im Schnitt pro Tag bekommt, redet miteinander und bildet eine Reihe nach Anzahl der Nachrichten, die ihr pro Tag bekommt. Dann sollen die es erstmal so schätzen. Und in der 6. Klasse waren ein paar dabei, die gesagt haben, ja, wir kriegen so 5, 6, 700 Nachrichten am Tag. Das ist jetzt nichts, was mir nicht manchmal passiert, aber was ich nicht manchmal mitbekomme. Aber es ist schon nicht die Regel. Und dann kam raus, dass es bei der Schülerin eben so war, dass sie innerhalb von einem Jahr 330.000 WhatsApp-Nachrichten bekommen hat. Dann haben wir das durch 365 Tage geteilt und haben halt gesehen, dass sie, was weiß ich, 800, 850 Nachrichten pro Tag hat. Und dann habe ich gemeint, wie kriegst du so viele Nachrichten? Und dann meinst du, ja, ich bin da in so einer Gruppe drin, willst du die mal sehen? Und dann hat sie mir die Gruppe gezeigt mit 1050 fremden Leuten. Mhm. Und da waren von rassistischen, pornografischen, gewaltverherrlichenden Videos, Stickern und was weiß ich, was war da alles dabei. Allein durch diese Übung kriegst du es dann oft hin, dass die Klasse ganz, ganz offen mit dir drüber spricht. Wenn du dann einfach nur diese Nachfrage stellst, ja, wo kommen denn diese Nachrichten her? Und wenn die jetzt nichts dazu sagen wollen, dann bohre ich da auch nicht nach. Mhm. Aber die meisten, habe ich so das Gefühl, die freuen sich, wenn ein Erwachsener auf einmal solche Fragen stellt und auch in dieser Lebenswelt, in dieser digitalen Lebenswelt mit drin ist und wenn sie sich dann endlich mal mitteilen können.
Ich habe einen Gedanken noch zu dieser Geschichte rund um TikTok. Und zwar habe ich vor, lass mich nicht lügen, ich glaube vor 9 Jahren einen Blogbeitrag übersetzt von Tristan Harris. Der hat bei Apple und Google gearbeitet und hat dann diesen viralen Blogbeitrag geschrieben, How Technology Hijacks Your Mind. Und das ist überhaupt nicht esoterisch und ist auch nicht alarmistisch, sondern da werden die Strategien von Tech-Firmen gezeigt, wie sie einen eben abhängig machen. Mhm. Von der Frage, wie man mit dem Daumen etwas refreshed,
wie die Herzchen durch die App fliegen,
richtig.
Infinity Scroll, genau. Die reden da von der Stickiness, also von der Klebrigkeit und genau. Das Ziel jeder App ist es, so klebrig wie möglich zu sein, weil damit verdienen sie Geld, sie verdienen Geld mit der Zeit.
Richtig. Ja. Und das finde ich oder fand das damals und möchte das jetzt hier als Erkenntnis auch nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer darstellen, so wichtig, weil das zeigt, dass das ein intentionales Design ist. Etwas kann auf eine bestimmte Art designt werden. Übrigens, dieser Tristan Harris hat hinterher mitgearbeitet an der Bildschirmzeit bei Apple. Alle, die iPhones besitzen, denken jetzt möglicherweise, dass das schon immer so war. Und inwiefern das für eine tatsächliche Verhaltensänderung sorgt, ist noch eine andere Frage. Aber überhaupt die Möglichkeit zu sagen, guck mal, das gibt es. Und TikTok könnte, wenn sie wollten, das auch so machen, dass man kein Technikexperte dafür sein muss, um überhaupt diesen Workaround zu finden. Denn ich bin mir relativ sicher, selbst diejenigen, die das jetzt hören und selber TikTok benutzen, hören das zum ersten Mal, dass man das einstellen kann.
Und prinzipiell könntest du es ja auch über jedes Handy einstellen. Und ich bin auch zum Beispiel, also ich bin jetzt auch gar nicht so ein Riesenfan davon, nur TikTok zu kritisieren für das, was sie machen. TikTok ist, finde ich, schon auch in der Entwicklung ein Stück weit das Ergebnis, was Instagram, Facebook und andere soziale Netzwerke eben auch schon probiert haben oder auch schon auf den Markt geworfen haben. Und die machen es jetzt halt gerade in Anführungszeichen besser, ja, oder schlimmer.
Es ist nur so, dass ich es wichtig finde zu sagen, dass diese Dinge, die passieren nicht. Ich möchte da vielleicht auch einfach als Hinweis, dass auch wenn Eltern sich ohnmächtig fühlen gegenüber dem Medienkonsum der Kinder, dass es, wir haben es gerade gesagt, es geht um Karate lernen, aber ich habe mit meiner Klasse mal so ein kleines Experiment gemacht und ich weiß gar nicht, worum es dann ging, aber ich gesagt, passt mal auf, stellt euch vor, ihr seid die intelligentesten Menschen auf dem Planeten, ihr alle. Wo würdet ihr arbeiten? Und dann haben sie sich gemeldet und gesagt, ja, wahrscheinlich Google und Facebook und so weiter und so fort. Dann habe ich das mit der Bildschirmzeit rausgearbeitet, was wir gerade hatten. Es geht um Bildschirmzeit, um dann zu der Erkenntnis zu kommen, die intelligentesten Ingenieure und so weiter des gesamten Planeten arbeiten an einem Produkt, dessen Hauptaufgabe es ist, dass man dranbleibt. Und damit lassen wir dann quasi 12-Jährige, nicht alle, aber lässt man die dann sozusagen alleine. Also nur um zu zeigen, dass es auch kein, es muss nicht Schwäche sein oder so, sondern diese Dinge sind auch so designed. Wenn wir darüber sprechen, wie unterscheiden sich, du hast gerade gesagt, wie du mit Kindern und Jugendlichen arbeitest, wie unterscheiden sich die Fragen und Themen der Jugendlichen, der Eltern und der Lehrkräfte? Manchmal, könnte ich mir vorstellen, werden ja auch gar nicht die richtigen Fragen gestellt vielleicht.
Okay, wo fange ich da an? Also pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte sind ja nicht alle über einen Kamm zu scheren. Das heißt, ich habe Lehrkräfte, die sich schon ganz gut in dem Thema auskennen und ich habe Lehrkräfte, die wollen mit dem in Anführungszeichen ganzen Digitalen nichts zu tun haben. Ja, also es ist ja eine riesige Bandbreite an Lehrkräften, die wir haben. Bei Schülerinnen und Schülern würde ich sagen, es ist ähnlich. Ich bin in allen Schulformen irgendwie vertreten. Also ich gehe an alle Schulen, die Interesse haben und die mich buchen. Und dann habe ich Schülerinnen und Schüler, die sind so reflektiert, da kann ich solche Fragen stellen, wie du es gerade skizziert hast und ich kann mit denen über sowas nachdenken. Es gibt aber auch Schulen, da würde ich mit dem Ansatz die Schüler vielleicht gar nicht kriegen. Mhm. Ja, da brauche ich dann mehr praktische Übungen, um die überhaupt mal ins Nachdenken zu kriegen. Ich mache ja auch viel Elternarbeit, mache in der Regel 1 bis 2 Elternabende pro Woche. In Präsenz meistens. Und ich habe auch jetzt gestern erst wieder eine sehr dramatische Mail von einem Papa bekommen, der den Kontakt zu seinem Sohn einfach komplett verloren hat. Und der Sohn ist einfach die ganze Zeit am PC oder an seinem Handy und wird aggressiv, wenn es ihm weggenommen wird. Und das heißt, wenn ich mit Eltern arbeite, dann bin ich schon auch sehr klar und sage, je jünger die Kinder sind, desto mehr müssen Eltern auch Grenzen vorgeben. Mhm. Ja, weil ich eben auch dann ähnlich argumentiere wie du, dass in diesen Unternehmen, die alle auf den Handys vertreten sind, Instagram, Snapchat, TikTok und so, da arbeiten die Schlausten und die besten Psychologinnen und Psychologen Hand in Hand mit IT-Fachkräften, um unsere Zeit zu klauen, ja, um die Apps so zu machen, dass wir lange drin sind. Und deswegen brauchen Kinder da bis zu einem gewissen Alter schon auch klare Grenzen. Ja. Und da versuche ich Eltern zu befähigen, Grenzen zu setzen. Mit den Jugendlichen versuche ich, die Selbstreflexion anzustoßen, dass sie selbst anfangen, drüber nachzudenken und auch ab einem gewissen Alter dann sich selbst auch besser regulieren. Wenn ich einen Workshop hatte, dann kriegen Lehrkräfte von mir immer sehr viel Arbeitsmaterial, um noch weiter kritisch Fragen stellen zu können mit ihren Schülerinnen und Schülern, und kriegen auch Arbeitsmaterial im Sinne von Videos, Bildmaterial oder auch Berichten, die sie mit den Klassen noch bearbeiten können.
Vor ungefähr einem Jahr hatten wir einen Referendar. Den mochte ich irgendwann. Und ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Der hat im Theater mitgemacht. Schöne Grüße an der Stelle. Und ich sage deinen Namen nicht, weil ich jetzt sage, dass mich mal eine Sache wirklich sauer gemacht hat. Und zwar genau die Meinung, die du gerade gesagt hast. Die Meinung, mich interessiert das nicht. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Da habe ich die starke Meinung formuliert, du musst aber was damit zu tun haben. Ich würde sogar sagen, alle Lehrkräfte müssen mindestens 1-2 Wochen auf TikTok. Und da kann mir keiner kommen von wegen, ja, bei China und so weiter und meine Daten. Das kann man ja auch mit einer Wegwerf-E-Mail machen oder wie auch immer. Aber ich bin der wirklich starken Auffassung, man muss das machen, und zwar, um das zu verstehen. Denn letzten Endes kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann plötzlich auch jemand in diese Selbstvergessenheit, dieses Doomscrolling kommt. Weil das geht ja nicht nur mit Pickeln oder mit Fußball, sondern auch mit Foucault oder mit den schönen alten Schwarz-Weiß-Schnipseln von Günter Gauss. Also you name it. Alle dem, was du eben am besten findest. Und da braucht TikTok nicht lange für. Also meine ganz klare Haltung wäre, zu sagen, ich will damit nichts zu tun haben, ist als Lehrperson fahrlässig. Würdest du dich dieser starken Meinung anschließen?
Ja. Ich finde, es müsste den Begriff, oder wahrscheinlich gibt es den auch schon, aber ich bin eher der Praktiker, das heißt, ich kenne mich in der aktuellen Fachliteratur gar nicht gut genug aus, aber ich würde das eine digitale Lebensweltorientierung nennen, also tierisch Lebensweltorientierung, und ich finde, wir brauchen jetzt eine digitale Lebensweltorientierung, und ich bin der Meinung, du verstehst Kinder und Jugendliche heutzutage nicht, wenn du nicht diese digitale Lebenswelt kennst und zum Teil auch schon selbst erfahren hast, bin ich ganz deiner Meinung, ja.
Bei der Mediennutzung gibt es zahlreiche Punkte, auf die man achten muss. Ein paar haben wir auch schon besprochen. Wir hören hier mal in einen Beitrag von SWR aktuell zum Thema rein vom 28.05.2023.
Viele Eltern beschäftigt die Frage, wann ihr Nachwuchs das erste Smartphone haben darf. Auf Elternabenden sind die richtige Mediennutzung und mögliche Gefahren derzeit häufig ein Thema. Der Online-Ratgeber ClickSafe, Partner der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, gibt einige grundlegende Tipps. Ganz wichtig, die Eltern sollten sich über Inhalte und Risiken sozialer Netzwerke regelmäßig informieren. Um mit den Kindern über ihre Social-Media-Erfahrungen zu sprechen, brauche es zudem eine Vertrauensbasis. Die Kinder sollten das Gefühl haben, sich mit allen Problemen an die Eltern wenden zu können, erklärte ClickSafe-Leiterin Wolde Michael. Außerdem seien auch technische Maßnahmen hilfreich. In den Einstellungen des Smartphones könne zum Beispiel der automatische Download von Bildern und Videos deaktiviert werden. Und es lasse sich dort auch die Aufnahme in unerwünschte Chats verhindern.
Hier wird nun unter anderem auf ClickSafe verwiesen, und es geht zunächst einmal um 2 Punkte. Zum einen zu der Kommunikation von Eltern mit ihren Kindern über die Mediennutzung, und zum anderen eher spezifisch darum, dass man sich über Einstellungen Gedanken machen muss. Das, was wir jetzt gerade auch schon besprochen hatten. Etwas provokant formuliert. Muss man die Tatsache, dass Eltern mit ihren Kindern miteinander über die Mediennutzung sprechen, eigentlich nochmal extra hervorheben?
Ja, da kenne ich ein paar Studien dazu und ich würde sagen, dass es nach wie vor so ist, dass knapp die Hälfte der Eltern das Thema Mediennutzung mit ihren Kindern nicht gut genug
tun. Knapp die Hälfte?
Würde ich sagen, ja.
Also ich bin wirklich eigentlich vom Typ her nicht so, aber das ist alarmierend, oder? Mhm. Weil wir hatten es ja gerade schon, wenn man die Dinge, die wir besprochen haben, ein bisschen zusammenfügt. Da ist jemand, der ist 60 bis 80 Stunden auf TikTok
65
pro Woche. Ja. So. Das macht aus einem Kind potenziell einen Islamisten, einen Rechtsradikalen oder jemand, der keine Empathie mehr hat. Potenziell, ich sag nur, wenn du so lange mit immer den gleichen Haltungen konfrontiert wirst und keinen hast und nichts hast zum Wehren, also das finde ich, und dann ist es eine Hälfte, die sprechen nicht, das finde ich absolut alarmierend.
Aber Bob, das, wenn ich in den 5. bis 7. Klassen unterwegs bin, dann lasse ich die zum Beispiel auch sich aufstellen, wie viel Zeit sie pro Tag an ihrem Handy verbringen. Da ist 0, da oben ist 12. Mhm. Wie viele Stunden, würdet ihr sagen, seid ihr jeden Tag dran? Dann stellen die sich auf und danach sage ich, ich zeig's euch. Alle, die möchten, nehmen ihr Handy mal raus. Ich laufe einmal rum und zeige es jedem von euch, wie lange ihr im Schnitt pro Tag dran sind. Und egal in welcher Schulform ich unterwegs bin, ab der 5., 6. Klasse habe ich nahezu in jeder Klasse Kinder, die 8 bis 12 Stunden pro Tag an ihrem Handy sind. Das heißt nicht, dass jedes Kind in der 5., 6. Klasse so lange dran ist. Aber ich habe in jeder Klasse 2, 3 Kinder, die 8 Stunden knacken ab der 5. Klasse. Die wirklich den Rest ihrer Wachzeit pro Tag eigentlich am Handy sind. Und ich finde, dass nach wie vor den meisten Eltern nicht bewusst ist, dass das, was ein Kind jeden Tag am Handy machen kann, keine Grenzen hat. Und Kinder sind explorativ, sind lustorientiert, das, was Spaß macht, die sind neugierig. Und wie war das früher, als wir auf dem Schulhof waren und sich die Jungs oder sich da ein Grüppchen in die Ecke zum Rauchen verzogen hat? Ja, also das, was verboten ist, das, was eigentlich nur Erwachsene machen, das war schon immer sehr, sehr interessant.
Ja, und die Lust, ich meine, das ist ja, als wenn man, weiß nicht, Eis sehr gerne mag und du kriegst einen Automaten, wo du auf Knopfdruck das reinkriegst, genau. Du wirst fett.
Genau, und es ist vielen Eltern, die schaffen diesen Transfer nicht, dass das, was sie auf ihrem Handy machen, ein Kind auch machen könnte und dass Kinder ja auch sehr, sehr neugierig sind und das wahrscheinlich sogar machen. Allein, wenn ich in einem Workshop bin und die Klasse fragt, ich mache das dann so mit einem Daumensystem, wenn ihr eure WhatsApp-Klassengruppe bewerten müsstet, Daumen nach unten läuft katastrophal, Querdaumen läuft ganz okay, Daumen nach oben läuft super, wie würdet ihr es bewerten? Dann gibt mir die Klasse die Daumen. Und dann sage ich, okay, alle, die jetzt einen Daumen nach unten oder einen Querdaumen gegeben haben, und das sind in der Regel die meisten, was bräuchte es, dass der Daumen nach oben wandert? Und dann kommt oft, ja, weniger ekelhafte Sticker, weniger blöde Videos. Könnt ihr das mal beschreiben? Sind da manchmal Dinge dabei, die für euer Alter eigentlich nicht okay sind? Dann fangen die an zu erzählen. Ich stelle davor immer Regeln auf, ja. Also sagt bitte keinen Namen, redet. Es gab mal Personen, die haben das und das gemacht oder so. Also ich möchte jetzt nicht, dass da ein Kind danach gebasht wird, weil es was Dummes gemacht hat oder was Unüberlegtes gemacht hat. Und da kommen Sachen auf den Tisch und das ist fast in jeder Klasse so.
Was kommt da raus?
Ja, alles. Also ich.
Ja, aber ich meine, wenn wir dabei sind, ja, sag's.
Also Hakenkreuze und Adolf Hitler wandern durch fast jede WhatsApp-Klassengruppe, würde ich sagen.
Zusammen mit KZ Witzen, ne? Getarnt als schwarzer Humor.
Genau, ja. Also ganz viel Rassismus, aber auch ganz viel Pornografie. Und weißt du, ich bringe dann immer das Beispiel, wie war das in meiner Jugend? Da gab es in unserer Klasse jemanden, der hatte die Möglichkeit, CDs zu brennen oder Pornos auf USB-Sticks zu ziehen. Dann war das aber meine bewusste Entscheidung, ob ich mir diese CD nach Hause hole, ob ich mir diesen USB-Stick hole. Jetzt hast du aber dieses Phänomen, dass du eine WhatsApp-Klassengruppe hast und einer denkt, oh, das ist was Erwachsenes, was verboten ist. Die Person macht das in der Regel auch nicht, um den Rest der Klasse zu traumatisieren oder so, aber die schicken dann einfach mal ein Porno in die WhatsApp-Klassengruppe. Und da reden wir über 5., 6., 7. Klasse. Und dann hast du aber natürlich in jeder Klasse 15, 20 Kinder, die das überhaupt nicht wollen. Ja? Deren Entscheidung ist, also die sich nicht bewusst dafür entschieden haben. Ich habe irgendwann gesagt, okay, ich will das Zeug auch mal sehen. Das heißt, ich leihe mir so eine CD auch mal aus oder ich hole mir mal so einen USB-Stick und guck mal, was da los ist. Ja? Aber heutzutage, es sind ganz viele Kinder damit auch einfach nur konfrontiert, weil sie es zugeschickt bekommen haben und neugierig waren oder halt in der Klassengruppe drin waren und sie klicken drauf und sie haben das. Ja? Und das ist das ist eine ganz andere Form der Verbreitung, ja, auch ja, der Konfrontation mit Sexualität, mit Pornografie, mit Rassismus, mit Gewalt. Ich hatte vor 2 Jahren oder ja, als der Krieg in der Ukraine anfing, hatte ich relativ nah danach, hatte ich einen Workshop mit einer 5. Klasse in Karlsruhe. Und dann sagen die: Clemens, hast du eigentlich keine Angst vor dem Krieg? Ich habe ein bisschen geflunkert, weil zu der Zeit hatten wir, glaube ich, alle Bammel. Und da habe ich gemeint: Nein, ich glaube, wir sind hier ziemlich sicher. Ja. Aber die sind doch schon in Paris, Clemens. Mhm. Haben die mir dann, und ich so: Wie, die sind schon in Paris? Und dann haben die mir ein TikTok-Video gezeigt von...
Von dem brennenden Eiffelturm?
Genau, von dem bombardierten Eiffelturm und von Kampfjets, die durch Paris fliegen. Dann habe ich den Kindern erklärt, dass das ein gefaktes Video ist, ja, aber ich bin auch nicht der Meinung, dass ich in der 5. Klasse eigentlich schon Workshops zum Thema Fake News so machen will. Also, und ich kann natürlich auch zu einer 5. Klasse sagen: Ach, geht doch einfach auf die Tagesschau-App und schaut nach, dann wisst ihr, wo die gerade sind und was da gerade los ist. Ja, das ist ja nicht die Herangehensweise, wie ich jetzt mit einer 5. Klasse arbeiten möchte und will, aber Kinder sind jetzt mit sowas konfrontiert, durch das, dass einfach alles verfügbar ist. Und jetzt spannen wir nochmal den Bogen. Deswegen glaube ich, dass vielen Eltern überhaupt nicht bewusst ist, was ihre Kinder da so machen.
Ja, und vor allen Dingen, was wir im Hinterkopf haben müssen, ist, dass das Phänomen auch kein neues ist. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass das Video vom Christchurch-Attentäter, der in Ego-Perspektive mit der Kamera aufgenommen hat, wie er die Menschen tötet, durch WhatsApp-Gruppen auch gegangen ist. Wo mir, ich glaube, damals 8-Klässlerinnen gesagt haben, dass der Moment, wo man dann merkt, man will es eigentlich nicht sehen, das ist dann halt oft auch schon zu spät. Mhm. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen allgemeiner werden und wir können gucken, ob wir das machen, aber hier muss ich 2 Rückfragen stellen. Erstens, Stichwort Klassenchat.
Ja.
Was tun?
Ja.
Denn ich würde jetzt mal so weit gehen und sagen, es gibt keine 5. oder 6. Klasse, wo das nicht Thema wird. Das zu verbieten funktioniert aus Schulseite ja auch nicht, denn letzten Endes können die das auch außerhalb machen. Gibt es zumindest eine oder 2 Ideen, wie man sich dem annähern kann, dass da ein vernunftsmäßiger Gebrauch stattfindet?
Also ich mache da diese Übung mit, wenn ihr eine Klassengruppe habt, wie würdet ihr die bewerten?
Mhm.
Und eine Übung wäre dann, ein Schild auf den Boden zu legen, wo drauf steht WhatsApp-Stress oder WhatsApp-Ärger. Was versteht ihr darunter? Mhm. Und dann schreibt die Klasse auf Kärtchen, was sie darunter versteht.
Mhm.
Und wie müsste dann eure Gruppe aussehen, dass ihr diesen Ärger nicht habt? Also daraus dann sozusagen Regeln ableiten.
Mhm.
Dann gibt es ein Handout von mir, wo auch Regelvorschläge dabei sind. Und ich finde, in der Klassenlehrerstunde alle 2 Wochen nachfragen, wie läuft eure Klassengruppe, braucht ihr Unterstützung, ist irgendwas vorgefallen? 2 Admins, die regelmäßig Rückmeldung geben dürfen, also Administratoren und Administratoren von der WhatsApp-Klassengruppe, die dann mit den Lehrkräften oder mit der Lehrkraft alle 2 Wochen eine Rückmeldung geben können. Das hilft sehr, sehr vielen Klassen. Dass das nicht immer sofort nach der Installation funktioniert, also nachdem man.
Ja, klar.
Aber wenn ich das mache, dann habe ich auch ein deutlich besseres Miteinander in der Klasse.
Mhm.
Ja, also wenn ich mir da Mühe gebe als Lehrkraft und es in der 5., 6. Klasse einführe, je früher, desto besser eigentlich, diese Regeln aufstelle und die Kinder dabei begleite, da schaffe ich auch ein viel besseres Lernumfeld für die Kinder. Ja. Also ich nur noch ein kleines Beispiel zu der Geschichte. Ich hatte vor kurzem auch eine Schülerin, die gesagt hat, ja, wenn der Joshua in die Klassengruppe reinschreibt, dann antworten immer alle. Und mir hat noch nie jemand geantwortet, wenn ich wissen wollte, was Hausaufgaben. Also die Person wurde geghostet.
Ja.
Wie schlimm ist das aber für ein Kind in der 5. und 6. Klasse,
absolut,
wenn es merkt, dass es einfach ignoriert wird?
Ja.
Dass niemand.
Und das ist Mobbing auch, ne?
Genau,
also dieses Ghosting ist ja eine Art von Mobbing.
Das machen die Kinder aber auch nicht mit Absicht. Ja, aber das ist. Und da brauchen Kinder Begleitung und Unterstützung, ja.
Ja, und vor allen Dingen muss dann halt den Erwachsenen auch klar sein, du sagst das gerade, dass eben diese digitale Welt nicht irgendwie eine Welt ist, die nichts mit dem realen Leben zu tun hat, sondern die sich massiv auswirken kann eben auf das Leben. Und wenn da dieses Mädchen sitzt und merkt, also mir antwortet hier keiner, ob es jetzt aktives Mobbing ist oder unbewusst, ist in dem Fall schmerzt das ja trotzdem unheimlich.
Ja.
Okay, und die zweite Rückfrage, du hast ja richtig gesagt, also du kannst jetzt nicht in der 5. Klasse sagen, ja Mensch, dann nimm doch die Tagesschau-App oder check das nochmal nach, check die Quellen. Du kannst aber ja auch schlecht sagen, okay, jetzt denkt ihr, Paris brennt, ihr dürft diese App nicht mehr benutzen. Was ist denn da eine Empfehlung? Geht es dann Richtung Eltern auch, Richtung Begleitung, Schulen oder beides?
Ja, also die eine der letzten Folien meiner Präsentation oder meiner Vorträge, wenn ich mit Eltern arbeite, ist immer begleiten, begleiten, begleiten. Im Kontakt mit den Kindern sein, einigermaßen wissen, was da los ist. Ich kann es als Mama oder als Papa nicht schaffen, alles zu kennen, was meine Kinder angeschaut haben, aber meinen Kindern immer wieder zu signalisieren, ich habe ein offenes Ohr dafür und wenn was ist, dann kommt bitte zu mir, sprecht mit mir drüber, ihr seid nicht alleine, wenn da irgendwas ist, das euch zu nahe geht oder wo ihr Nachfragen habt, das ist unglaublich wichtig.
Ich habe hier als eine Empfehlung, weil wir den Audiobeitrag gehört haben, noch einen Blogbeitrag, den wir auch in die Shownotes packen, wo es um 10 Punkte geht, auf die Eltern achten sollten. Mhm. Die können wir jetzt nicht alle besprechen. Ich würde die einmal vorlesen und dann kannst du noch mal einen Punkt herausarbeiten, wo du sagst, das ist vielleicht möglicherweise was ich auch ganz wichtig finde. Also es geht darum, worauf Eltern achten sollten in Bezug auf Mediennutzung. Auf Augenhöhe bleiben. Vertrauensbasis schaffen, Probleme mit großen Chatgruppen angehen, über Konsequenzen informieren, Sicherheitseinstellungen checken, Altersbeschränkungen beachten, Abo-Fallen anerkennen, Alltagsregeln in der Familie formulieren, Fake News erkennen lernen und gut, dann wird noch auf weitere Online-Medienratgeber hingewiesen. Nochmal, der Beitrag ist in den Shownotes. Gibt es da etwas oder sagst du eigentlich, finde ich einen ganz anderen Punkt nochmal zusätzlich wichtig, den wir noch nicht besprochen haben.
Die Punkte sind alle gut und sinnvoll. Wenn ich mir da jetzt einen rauspicken müsste, kannst du nochmal die letzten drei?
Das waren Alltagsregeln in der Familie formulieren.
Ja, den finde ich wichtig. Also Alltagsregeln, um das beispielhaft ein bisschen zu zeigen. Ich finde, so eine hohe Mediennutzung kann eigentlich nur stattfinden, wenn Kinder über Nacht ihr Handy haben.
Ja.
Das heißt, eine ganz tolle Alltagsregel könnte sein zwischen, je nach Alter und je nach Kind, aber zwischen 19 und 21 Uhr oder zwischen 19 und 22 Uhr, irgendwann hat das Handy halt Feierabend und kommt auch weg oder ist dann halt nicht mehr nutzbar. Oder eine andere Alltagsregel könnte sein, wenn wir gemeinsam am Esstisch sitzen, ist das Handy tabu.
Ja.
Oder wenn du...
Für alle übrigens, ne?
Für alle. Ja, genau.
Das ist ganz wichtig.
Oder eine andere Alltagsregel könnte sein, wenn wir den Hundespaziergang machen, haben wir unser Handy nicht dabei.
Das könnte man schon auch ein bisschen subsumieren unter Achtsamkeit.
Ja.
Ich finde das interessant, weil bei uns zu Hause, meine Tochter ist 8, die hat noch kein Handy, aber da ist es so, weder meine Frau noch ich nehmen unser Handy mit ins Schlafzimmer. Mhm. Und entsprechend, wir lesen halt und ich werde da ein bisschen schläfrig. Wenn ich jetzt wie wir hier gerade in Berlin bin und ich bin im Hotel, habe ich das Handy da liegen, ich stelle auch meine Uhr ein, ich bin jedes Mal länger am Handy, ich gehe jedes Mal später ins Bett und ich würde mich durchaus als medienkompetent betrachten und dennoch, trotzdem ist es so, dass ich komme dieses Video noch und so weiter.
Ja, aber jetzt kommen wir wieder zum ersten Punkt. Die Unternehmen haben die Apps auch nicht gemacht, um Kinder davon abhängig zu machen, sondern um alle so schnell wie möglich abhängig zu machen und dass das auch bei jemandem wie dir funktioniert oder auch bei jemandem wie mir funktioniert, ist ganz klar. Die arbeiten seit Jahren daran und die Apps werden von Tag zu Tag besser. Und deswegen, ich weiß nicht, ob der Punkt mit drin war, ich habe dann oft für meinen Vorträgen noch den Punkt mit gutem Beispiel vorangehen.
Ja.
Und mit gutem Beispiel vorangehen.
Lernen heißt, am Modell.
Ja, genau. Nicht abends vorm Fernseher einschlafen, nicht mit dem Handy auf dem Bauch einschlafen, das Handy auch nicht im Straßenverkehr verwenden.
Ja.
Solche ganz einfachen Dinge. Und trotzdem, das ist die Sache, die man als Familie machen kann. Wir haben über die Punkte gesprochen, die Schule machen kann. Wir brauchen politische Entscheidungen und wir brauchen soziale Netzwerke, die eine soziale Verantwortung übernehmen. Und die sich nicht hinter irgendwelchen Scheinheiligen und die sind diese Elternaufsichten und was weiß ich, was es da alles gibt, das ist scheinheilig. Mhm. Das ist alles nichts wirklich Gutes. Da brauchen wir bessere Möglichkeiten, um Kinder und Jugendliche zu schützen. Das ist ein ganz, ganz großes Anliegen meiner Arbeit.
Wenn wir von deiner Arbeit sprechen, wir haben schon auf Clemens Hilft hingewiesen. Nun weiß ich von einem Vorgespräch, was wir vor einiger Zeit hatten, dass es nicht gerade so, dass du dich über zu wenig Arbeit beklagen könntest. Es ist eher so, dass du wahrscheinlich über Jahre ausgebucht werden könntest.
Bin ich, ja.
Dennoch weise ich gerne auf dieses Angebot dahin, denn dort kann man ja auch Videos zum Beispiel anschauen, die auch etwas länger sind, wo man sich mal mit dem Thema auseinandersetzen kann. Gibt es außer diesem Angebot, das ist jetzt eine Doppelfrage, etwas, was du selbst auch konsumierst, um dich, ich sag jetzt mal, weiterzubilden oder um deinen Blick zu weiten? Vielleicht hast du auch einfach sehr wenig Zeit. Oder auf das du hinweisen könntest noch in Bezug auf die verschiedenen Themen, die wir heute besprochen haben?
Also ich finde, eine gute Seite ist auch noch medien-kindersicher.de, wo ich die technischen Einstellungsmöglichkeiten einfach sehr gut Schritt für Schritt erklärt habe. Ja, das heißt, ich kann dort eingeben, ich möchte einen Jugendschutz auf einem iPhone, auf einem Android-Gerät oder auf einer Konsole.
Kann ich nicht, von, sehr, sehr gut.
Mega gut. Und dann ist es wirklich Step by Step, Wort für Wort erklärt.
medien-kindersicher.de.
Du hast sogar die Möglichkeit, also für alle Fachkräfte, du hast die Möglichkeit, auch diese Seite in leichte Sprache umzuwandeln. Die ist wirklich super gut gemacht. Die würde ich jederzeit empfehlen. Was ich mir vor kurzem angeschaut habe, ist schon ein bisschen älter, aber auf Arte gibt's eine Reihe mit Kurzvideos. Diese Reihe heißt Dopamin.
Ah, ja.
Und die erklärt, und das sind auch Videos, die ich jetzt schon in Workshops verwendet habe mit älteren Schülerinnen und Schülern. Und wir haben uns einfach mal angeguckt, mit welchen Mitteln Candy Crush zum Beispiel versucht, uns bei Laune zu halten. Ja. Also wie Handyspiele aufgebaut sind. Und da habe ich 20 solche Videos, die innerhalb von 5 Minuten erklären, wie diese süchtig machenden Elemente in den Spielen oder auch dann in den sozialen Netzwerken funktionieren. Das heißt, ich habe für jedes soziale Netzwerk da ein Video, aber auch für ein paar Spiele und so. Finde ich sehr nett und gut gemacht.
Spannend. Clemens, vielen Dank für ein sehr interessantes und intensives Gespräch, bei dem auch ich wieder dazulernen durfte. Ganz herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei.
An dieser Stelle habe ich noch eine Empfehlung für euch. Nicht witzig, Humor ist, wenn die anderen lachen, geht in die zweite Staffel. Der Host Manuel Stark ist Autist. Er lacht mal aus Verlegenheit, aber Humor, den versteht er nicht. Deswegen trifft er sich auch in der zweiten Staffel mit den Größen der deutschen Comedy, um ihren Humor, aber vor allem die Person hinter dem Gag besser zu verstehen. Das Besondere? Unsere GästInnen können sich nicht wie gewohnt in einen kleinen Gag flüchten. So entstehen tiefe, ehrliche Gespräche mit Menschen, die sich sonst gerne mal hinter einem schnellen Witz verstecken. In Staffel 1 gab es tolle Talks, zum Beispiel mit Hazel Brugger oder Nikita Miller. In Staffel 2 trifft Manuel auf Gäste wie Felix Lobrecht und Moritz Neumeier, um mit ihnen über ihre Kunst zu sprechen. Immer mittwochs in der ARD Audiothek, auf Spotify und auf YouTube mit Video.